Wir machen einfach Dinge, wo ich, glaube ich, irgendwie meinen Kindern in die Augen schauen kann, denen sagen kann, Papa macht irgendwie gute Werbung. Die Partei macht schon die demokratischen Inhalte und das Programm. Wir verdichten es mit der strategischen Abteilung des Kunden. Söder hätten wir höher geschlagen.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Macht-Was-Podcast. Heute bin ich hier bei Raphael Brinkert. Kennt ihr vielleicht, unter anderem, weil er die Kampagne für Olaf Scholz gemacht hat, letztes Jahr in der Bundestagswahl. Es gibt Leute, die sagen, er hat Olaf Scholz zum Kanzler gemacht, aber das lassen wir uns gleich nochmal erläutern. Lieber Raphael, herzlich willkommen und danke, dass ich bei dir sein darf hier.
Ja, herzlich willkommen. Danke, dass du hier bist.
Direkt mal in den Inhalt sozusagen rein, den wir produzieren wollen. Du hast eine Agentur gegründet, Brinkert Lück, bist aber schon ein bisschen länger in dem Umfeld unterwegs, was auch mit anderen Partnern schon Agenturen aufgebaut. Sag doch mal kurz was zu dir als Person. 3, 4, 5 Sätze. Wer bist du? Was machst du?
Also die Geschichte beginnt in Haltern am See, also im Ruhrgebiet, Grenze zum Münsterland. Und wie jeder, der in der Kommunikationsbranche arbeitet, musste ich mich dann irgendwann nach der Ausbildung in Zug setzen nach Hamburg. Hab dann 10 Jahre für Scholz & Friends gearbeitet, 8 Jahre für Jung4Matt. Und mit 18 soll man ja was Eigenes machen und dann die eigene Agentur gründen dürfen. Und das ist die Geschichte in der Kürze und durfte mein Leben lang für tolle Marken arbeiten, mit tollen Persönlichkeiten arbeiten. Und das ist, glaube ich, jetzt auch die DNA dieser Agentur.
Ja, du bist also Kommunikationsunternehmer, kann man das ja. Kann man das so sagen?
Despektierlich würde man Werber sagen.
Werber ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube, was unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht noch gar nicht so ganz auseinandersortieren können, ist, was für eine Art von Agentur ihr hier eigentlich betreibt. Weil es gibt ja echt viele unterschiedliche Agenturen. Alle haben irgendwie was mit Werbung und Kommunikation zu tun. Es gibt irgendwie die Kreativagenturen, die PR-Agenturen, die Social-Media-Agenturen und weiß der Geier was noch. Wo genau seht ihr euch? Hier.
Na, wir haben immer gesagt, dass wir eigentlich aufgrund der intrinsischen Motivation von uns, von den Gründern, also Dennis und mir, eine Agentur gründen möchten, die eher einen Boutique-Charakter hat und die sich in Deutschland fokussiert auf die Themen gesellschaftliche Kommunikation, Politik und Sport und andere Kunden, die sie spannend finden, mitnimmt. So, und das ist tatsächlich dann in Abgrenzung auch zu anderen tollen Großagenturen wie Kollerebbe oder Grabers und Partner oder anderen, dann auch ein USP in dieser Fokussierung.
Ja, das heißt, ihr macht Werbung für, ja, ich sag mal, Parteien habe ich gesehen, für Organisationen. Es gibt auch das eine oder andere ja, coole Produkt beziehungsweise die coole Firma, so klassisch. Aber das muss dann schon auch ganz gut passen. Also wenn ich jetzt kommen würde und sagen würde, Mensch, ich bin hier so ein, ich produziere Milch, ganz klassisch, und ich brauche mal ein paar neue Werbespots und irgendwie, vielleicht müssen wir im Bereich Social Media auch was machen, dann würdest du eher sagen, das ist nicht so euer Thema, klassisch Konsumgut.
Ich würde sagen, für ganz klassische Konsumgüter gibt es wahrscheinlich andere Agenturen, die da auch mehr Expertise haben. Wenn es dann zu einem Social Business wird, wie ein Viva Con Aqua Case oder wie andere Cases, die das machen, dann finden wir das schon spannend. Aber wir wollen auch Unternehmen zum Beispiel auf der Transformation begleiten, also von einem alten Geschäftsmodell in eine neue Welt. Das ist dann also extrem spannend, aber es ist tatsächlich so, dass wir viele Anfragen absagen.
Ja, ja. Das heißt, der Kunde muss schon ein bisschen was Besonderes haben.
Ja, oder wir müssen ihn spannend finden. Ja. Entweder ist das Produkt, die Persönlichkeit, die Transformation. Ja.
Ja, du suchst dir deine Kunden quasi so aus, wie ich mir irgendwie meine Podcast-Gäste. So ein bisschen, könnte man dann sagen. Ihr macht ja auch, also ihr habt Produkthersteller, Unternehmen dabei, ihr habt Verbände, Parteien, aber ihr macht auch eine ganze Menge im Bereich Sport. Ja? Kann man sagen, dass Sport so ein bisschen so ein Leidenschaftsthema ist, über das Gesellschaftliche hinausgehend? Also einfach, weil du Lust auf Fußball hast, beispielsweise?
Ja, ich glaube, ich habe generell Lust auf olympische und paralympische Sportarten. Ich durfte den DOSB jahrelang betreuen, den DFB an vielen Stellen. Und tatsächlich ist das eine intrinsische Motivation von mir. Dazu kam auch die Gründung von Jung4Matt Sports zustande. Dann praktisch auch die Starthilfe mit Jung4Matt für die Neugründung. So, und jetzt ist das Thema der ja Gesellschaftskommunikation dann doch lauter geworden. Hat vielleicht mit dem Alter zu tun, wenn man nicht mehr aktiv Fußball spielt.
Die Gesellschaftskommunikation, wenn ich das als Stichwort nehme, ich hätte ja schon mal so ein bisschen flapsig gesagt, irgendwie, du hast letztes Jahr dann den Olaf Scholz zum Bundeskanzler gemacht. Du berätst den DFB, Deutschen Fußballbund. Das sind ja schon auch so, ich sag mal, das ist so die Top-Liga, die man als Kunden haben kann, wenn man sich das aus der gesellschaftlichen Perspektive anschaut. Was bedeutet das eigentlich für eine Agentur? Also wie muss man da aufgestellt sein? Ist das quasi so ein, du hast vorhin gesagt, das ist Boutique. Was stellt man sich drunter vor? Sind das eher so 10 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die hier arbeiten? Oder braucht man eher 100, um solche Kunden zu betreuen? Über was für Umsätze redet man da, wenn man so eine Agentur baut? Wie sind da so die Größenordnungen? Kannst du dazu was sagen?
Na, wir haben in der Pandemie gegründet, hatten im letzten Jahr knapp 6 Millionen Umsatz, nach Steuern sogar auch über 1 Million Gewinn. Also es funktioniert auch kaufmännisch ganz gut. Wir sind jetzt in Zürich, in Haltern am See und in Hamburg mit insgesamt 60 Festangestellten plus ein paar festen Freien, mit denen wir immer wieder zusammenarbeiten, wie eine Laura Geimer-Schwarz, wie ein Thomas Koch als Media-Instanz, wie andere Personen. Und ich glaube, es ist so ein bisschen so, dass wir Dinge, und wir haben es mal gesagt, wir sind irgendwie eine Agentur für die Tagesschau, fürs Wetter können wir nichts, aber der Rest lässt sich direkt oder indirekt durch Kommunikation nicht beeinflussen, aber schon supporten. Und das macht uns einfach Spaß. Es gibt andere Agenturen, der Christoph Nann zum Beispiel, macht unfassbar gerne Food-Kommunikation. Der kann es wahrscheinlich auch 1000 Mal besser als ich. So, und jeder soll, glaube ich, dann, wenn das darf, wenn das kann, auch seiner Neigung, seiner Spezialisierung folgen. Und bei uns war es eher so Tagesschau-Themen.
Ja, auch das ist ja so ein Punkt, wo vielleicht irgendwie der ein oder andere sagen würde, Mensch, ist so ein Tick trocken, aber hat ja einen relativ harten Impact sozusagen auf das Leben der Menschen, die ja täglich, manchmal merken sie es, manchmal merken
sie es. Ja, 12 Euro Mindestlohn hat für 10 Millionen Menschen direkt, indirekt eine Lebensverbesserung. Also dafür werben zu dürfen, ist, glaube ich, schon ganz geil.
Ja, gutes Stichwort, werben zu dürfen. Wie suchst du dir deine Kunden aus oder suchen sich deine Kunden dich aus? Pitchst du noch, wie andere Agenturen das müssen? Wie funktioniert da der Prozess? Wie kommen Kunde und Agentur zusammen und wonach wählt ihr dann aus, mit wem ihr überhaupt zusammenarbeiten wollt?
Also wir verfolgen eigentlich seit Tag 1 die Philosophie, dass wir nicht anrufen, sondern dass wir angerufen werden. Also dass wir versuchen, durch die Arbeit, die wir machen, Magnetismus zu schaffen, sodass andere darauf aufmerksam werden und sagen, könntet ihr euch vorstellen, für uns tätig zu sein? Es gibt öffentliche Auftraggeber, die müssen pitchen. So, da braucht man sich dann auch nicht schönreden, dann geht man in den Pitch ab und zu. Bei der SPD war es genauso, bevor wir die Wahl gewonnen haben. Und bei anderen ist es dann halt auch auf Entscheiderniveau, dass ein Entscheider sagt, ich würde das gerne mit dir machen. So. Und das ist sehr viel personenbezogenes Business bei uns noch. Das widerspricht einer gewissen Skalierung, deswegen eher Boutique-Ansatz. Und damit fahren wir ganz gut.
Ja, und wenn man sich das so anschaut, was würdest du sagen, du führst die Agentur, wie viel musst du Unternehmer sein und auch die Umsätze, am Ende des Tages müssen 60 Leute ja auch bezahlt werden, realisieren, und wie viel bist du eigentlich kreativer Kopf, der sich ums Produkt in dem Fall kümmert?
Ich bin, glaube ich, mehr kreativer als Banker. Und von daher, glaube ich, ist es immer eine Konsequenz aus gutem Arbeiten, dass man auch vernünftiges Geld verdient.
Ja, so, ja.
Und wir haben auch andere Dinge gemacht bei der Agenturgründung. Das konnte ich bei früheren Arbeitgebern nicht. Wir haben eine freiwillige Mitarbeiterbeteiligung. Also die Mitarbeiter bekommen 15% vom Gewinn ab. Das ist ein freiwilliges Engagement der Geschäftsführung. Weitere 10% gehen in soziale, karitative Zwecke. Von daher, wir machen einfach Dinge, wo ich, glaube ich, irgendwie meinen Kindern in die Augen schauen kann und denen sagen kann, Papa macht irgendwie gute Werbung.
Und habt ihr bei der Agenturgründung, also es gibt ja Agenturen, wo es so ein, ich weiß nicht, vielleicht war Kemper Trautmann damals irgendwie so ein Ding, wo es den einen super, super Kreativen gab und den anderen auch Kreativen, aber schon auch vielleicht vertrieblich kaufmännisch orientierten Typen, die das zusammen gemacht haben. Habt ihr so eine Aufteilung auch in der Geschäftsführung der Agentur?
Nee, wir haben uns eigentlich nach Ländern aufgeteilt. Ja. Also Dennis macht die Schweiz, ich mache Deutschland. Das hat sich einfach in der Pandemie so entwickelt. Ich würde sagen, also Dennis ist historisch gesehen kreativer, ich bin historisch gesehen Berater. Mittlerweile haben wir uns, glaube ich, den anderen Teilbereich uns beiden angeeigt. Und ich texte von unfassbar gerne, ich denke mir gerne Dinge aus, so dass der Berater oftmals zu kurz kommt.
Ja, ja. Als ich euch gefunden habe quasi, und gesehen habe, dass ihr ja da bei der beim Olaf Scholz eine große Rolle gespielt habt, dass ihr so Kunden wie den DFB beratet, habe ich mich halt gefragt, wenn man da so drauf schaut, es war für mich schon zu sehen, ihr wählt relativ klar aus. Also ich konnte noch nicht so ganz genau erkennen, nach welchen Kriterien.
Nach Spaß.
Das Stichwort, es gilt nicht, jeder Kunde hat einen guten Berater verdient, sondern Kunde und Berater müssen zusammenpassen. Und dann ist man auch ein gutes Team.
Ja, und ich glaube, da können auch Agenturen viel ehrlicher zu sich selbst sein und auch zu den Kunden. Es gibt manche Konstellationen, die passen nicht. Und wir sind, glaube ich, eine Agentur, die unfassbar gut und gerne top-down arbeitet, aber die von Bottom-up-Prinzipien nichts hält.
Ja, was heißt, ihr arbeitet gern top-down?
Dass wir vor Entscheider präsentieren und diese Entscheidung dann im Team umgesetzt wird, aber nicht, dass wir irgendwie über 3 Runden was hochpräsentieren, was dann verwässert ist und was den Charakter verliert, draußen im Markt was zu bewegen.
Ja, und wenn diese Entscheider dann gesagt haben, ja, wir möchten mit euch zusammenarbeiten, dann gibt's ja, keine Ahnung, bei einer Mediaagentur würde man sagen, da wurden so und so viel Euro investiert und so viel Endkundenkontakte erreicht und es gab nochmal einen Abverkaufseffekt im Laden oder online oder wie auch immer. Bei den Themen, die ihr macht, die Bundestagswahl war ja so ein bisschen hopp oder top, ja, also man gewinnt oder man gewinnt nicht, aber gibt's grundsätzlich auch eine Möglichkeit, eure Arbeit zu kontrollen sozusagen?
Ja, klar, also durch Nullmessung, indem man einfach, bevor man zusammenarbeitet, schaut, wie ist der Markendreiklang, also Bekanntheit, Sympathie, Vertrauen etc. Aber auch harte Faktoren wie Umsatzziele. Ich bin Freund von harten Faktoren. Bei der Bundestagswahl war es relativ simpel, Wählerstimmen.
Ja.
Oder Zweitstimmen, ne, an der Stelle. Und bei anderen Themen ist es sowas wie Bekanntheit. Bei Leon Goretzka irgendwie ist es natürlich auch sowas wie das öffentliche Bild von einem Profifußballer. So, es sind ganz unterschiedliche Themen.
Ja. Und wenn du Kampagnen siehst da draußen, sei es eure eigenen oder auch die von anderen, gibt's da so ein Set von Punkten, was du abhakst, um zu sagen, das ist eine gute Kampagne, das ist eine schlechte Kampagne?
Ja, es gibt ein paar Themen. Also es gibt, für mich ist in dieser gesamten Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir leben, wo es um Klicks und Co. geht, möchte ich zum einen unterhalten werden. Das ist sicherlich ein Faktor, den Werbung leisten kann oder Kommunikation. Und wir müssen wieder lernen, einfach zu kommunizieren. Weil die Leute sind draußen einfach alle komplett latent überfordert und wünschen sich Ruhe und klare Ansagen. Und das war, glaube ich, auch das Erfolgsprinzip des Bundestagswahlkampfs.
Ja, kann man dann sagen, dass sich Kommunikation in den letzten 10, 15 Jahren deutlich verändert hat, weil es einfach sehr viel mehr wird da draußen, in Anführungsstrichen? Oder
bei 10.000 Botschaften am Tag, die jeder von uns bekommt, laut letzten Studien, absolut.
Ja. So,
und also diese unterbrechende Funktion funktioniert auch. Also Karglas, Seidenbacher oder Check24 machen das auch sehr gut, aber mit eigentlich den Rezepten des letzten Jahrtausends, nämlich durch Penetration. Das kann man immer noch, wird nur immer teurer. Wir glauben eher an Unterhaltung.
Ja, das heißt, man versucht über Kreativität die Aufmerksamkeit der potenziellen Kunden oder der Zielgruppe zu erreichen. Das heißt, am Ende macht ihr auch nicht so viel was anderes als einem Produzent, der jetzt, weiß ich nicht, eine neue Netflix-Serie versucht aufzusetzen, so ein Stück weit?
Ja, und gleichzeitig nein. Also ich glaube, wir sind dann radikaler in den Botschaften, ne, simplifizieren Dinge. Aber am Ende des Tages muss es aufhören.
Ja. Und gibt's irgendwas, was sich in den letzten 20 Jahren so gar nicht verändert hat, wo du sagst so, das sind irgendwie Gesetze 2, 3, das ist immer so gewesen, das wird immer so sein in der Kommunikation?
Ja, ich glaube, das ist, also keep it simple and stupid ist eine Regel aus den 80ern. Ich würde sagen, es braucht noch Kreativität, um dann halt genau diese Durchdringung zu bekommen. Ich glaube, in der Medienvielfalt, die wir sehen, über soziale Netzwerke und Co., finde ich, ein unfassbarer Gewinner ist das klassische Plakat, weil man kann es nicht wegswipen. Und es hat nicht die Reduktion von Tageszeitungen, also in den Abozahlen oder aber auch vom linearen TV. Bei Netflix sehe ich keine Werbung. Aber das Plakat hat noch diese unterbrechende Funktion. Und wenn ein gutes Plakat ist, unfassbar toll.
Ja, und das wird ja dann häufig auch in Social Media rein verlängert. Einfach, weil es ist das übrigens was, worüber ihr nachdenkt? Also wenn ihr ein Motiv macht beispielsweise, wo ihr sagt, okay, das zieht Aufmerksamkeit und es animiert Leute auch noch, davon ein Foto zu machen und in ihrem Instagram-Account zu teilen?
Definitiv. Also das Sprichwort oder der Fachbegriff wäre dann kostenlose PR-Verzinsung. Egal, ob ein Plakat oder ein TV-Spot oder whatever, kostenlose PR-Verzinsung ist immer relevanter.
Ja, ja. Und wenn ich mir jetzt dann angucke, die Kunden, für die ihr arbeitet, ihr habt ja auch, um da vielleicht ein bisschen das Gleichgewicht auch zu zeigen, ihr habt auch schon 2019 für die CDU im Europawahlkampf
für Angela Merkel
gearbeitet. Jetzt würden
wir da nicht eine, für Herrn Merz.
Jetzt wird wahrscheinlich der eine oder andere sagen, im Prinzip hat sich zwischen 2019 und 2021 nicht so viel geändert für die Themen sozusagen,
die da. Wir haben das Vizekanzler, also das Vize haben wir gestrichen, ja.
Das war ja wahrscheinlich auch einer der Erfolgsfaktoren, einfach sozusagen Kontinuität zu zeigen.
Die Strategie war relativ schnell klar. Und zwar war es, dass man ausgemacht hat, mit dem Alex Petring, Lars Klingbeil und dem gesamten Team bei der SPD, dass es so rund 13% Merkel-Wähler gibt, die frei werden, und wer die gewinnt, gewinnt die Wahl.
Wenn man sich solche Themen anguckt, und gerade so politische Themen sind ja häufig auch schwergängig, ja, also man, jetzt Mindestlohn ist so ein Thema, das kann man reduzieren, in Anführungsstrichen, auf 2 oder 3 Zahlen, das ganze Thema Klimakrise ist sehr komplex, Energiekrise ist sehr sehr komplex, haben wir jetzt ja leider Gottes gerade. Verkehrspolitik ist sehr komplex, Bildungspolitik ist sehr komplex. Wie kriegst du es hin, diese ja zum Teil auch langweiligen, komplexen Themen auf den Punkt zu bringen, dass die Leute sagen, ja, boah, ist geil, will ich.
Ja, also im Plakat war es tatsächlich die dramatische Vereinfachung, worum geht's? Also da haben wir nachher nur noch Kanzler für Deutschland geschrieben. Und tatsächlich über Olaf kommt und dann mit dem Rot sehr, sehr plakativ das umgesetzt. Wir haben aber auch Matroschkas benutzt, um darzustellen, was steckt drin, wenn du die SPD wählst versus die CDU. Und das war dann ein Viral-Hit, weil die CDU drauf angesprungen ist.
Ja. Und bei diesem, was steckt drin, da sind ja dann am Ende des Tages Inhalte entscheidend oder sollten zumindest entscheidend sein. Wie genau guckst du drauf auf diese Inhalte, auch vielleicht mal abgesehen dann von der SPD? Wie sehr müssen das auch deine Inhalte sein, damit du da überhaupt, also erstmal, dass du für die Partei dann arbeitest, und zweiter Punkt, dass du dann auch einen guten Job machen kannst?
Bei der SPD war es tatsächlich so, dass der Kunde uns unfassbar vertraut hat und es uns unfassbar auch viel Freiraum gegeben hat, dass er Mut hatte, neue Wege zu gehen, radikaler zu werden in den Aussagen, unterhaltsamer zu werden. Wir hatten Motive, wenn zwei sich streiten, arbeitet der Dritte, ne? Wo man Baerbock und Laschet gesehen hat, wie sie sich streiten. Also wir haben einfach versucht, eine neue Art der Kommunikation zu nehmen. Wir auch ein bisschen, ich durfte 6-7 Jahre für Sixt arbeiten, ein bisschen Sixt-Kommunikation in die Wahl reinzubringen. Also, und das hat dann nicht nur Sixt erfolgreich gemacht, sondern auch Olaf Scholz. So, und das tat im Wahlkampf, glaube ich, generell in dieser Klarheit der Messages sehr, sehr gut. Und wir haben einen sehr, sehr großen Briefumschlag gezeigt, weil Briefwahl sehr, sehr wichtig war in der Pandemie. Und wir haben einfach draufgeschrieben, was man machen soll, nämlich jetzt 12 Euro Mindestlohn wählen. Und dann das klare Versprechen, Scholz packt das an. Womit? Mit sozialer Politik für dich.
Jetzt ist sowas wie der Mindestlohn, also dass es Leuten, denen es nicht so gut geht, besser gehen soll, ist ja eine No-Brainer. Da wird wahrscheinlich auch, keine Ahnung, wird jeder Parteivorsitzende der im Bundestag sitzenden Parteien unterschreiben. Das heißt, sich das sozusagen zu eigen zu machen, auch als Werber, ist nicht so schwer. Aber es gibt ja schon so ein paar politische Themen, wo man sagt, Mensch, da könnte man vielleicht auch privat anderer Meinung sein. Gab es da Themen, wo du gesagt hast, ja, das kann ich jetzt, also das steht meinetwegen im SPD-Wahlprogramm oder 2019 auch, war das irgendwie für Angela Merkel wichtig. Das war aber jetzt nicht so, dass du gesagt hast, also ich persönlich würde das irgendwie auch cool finden, wenn das so, wenn das dann so umgesetzt wird. Aber du hast es dann trotzdem irgendwie den Kunden nach bestem Wissen und Gewissen betreut, weil es halt auch einfach ein Job ist, oder?
Ich habe das Wahlprogramm bis heute noch nicht gelesen.
Okay.
Also wir haben sehr schnell, also wir haben es natürlich überlesen, aber wir haben sehr schnell bestimmte Themen rausgearbeitet, die eine Relevanz haben, die tatsächlich die auch relevantesten Punkte aus der Bevölkerung sind, die gleichzeitig soziale Politik für dich sind. Und die haben wir dann tatsächlich immer wieder anders kreativ aufgelöst und erzählt.
Hm, hm. Und also, weil du sagst, dass das SPD-Wahlprogramm gar nicht so komplett
gelesen. Nein, du liest es kurz, du überfliegst es, aber am Ende des Tages sind es 5, 6, 7 Punkte, die du rausarbeitest und die du für die Kommunikation nimmst. Und dann ist die alte Tennisballregel, so viel kannst du dir nicht jemandem zuschmeißen.
Ja. Das heißt, wenn jetzt jemand da draußen sozusagen auf der Straße läuft und sagt, der Rafael Brinkert, der ist im, also SPD-Wahlprogramm ist auch 1:1 das, was er sich wünscht.
Ich glaube, das geht nicht in der Politik. Also das sind bestimmte Fachbereiche. Es gibt auch Flügel innerhalb einer Volkspartei, die unterschiedliche Meinungen haben, die demokratisch um die besten Ideen streiten. Und da geht es auch darum, Kompromisse einzugehen. Ein Koalitionsvertrag ist ein Kompromiss. Hoffentlich ein guter, ein toller Kompromiss. Aber ich bin eine Person der Mitte. Ich bin Vater, ich bin Unternehmer, ich bin Bürger. Und ich sehe, glaube ich, jetzt schon unser Land in der Herausforderung, dass wir es nicht spalten, sondern dass wir es einen. Und dafür müssen wir alle mitnehmen und nicht einen Teil der Gesellschaft ausgrenzen. Und deswegen macht da, glaube ich, die SPD an der Stelle einen sehr, sehr guten Job qua Programm.
Und hättest du, wenn jetzt, keine Ahnung, irgendwie Christian Lindner 2 Monate früher angerufen hätte oder Robert Habeck, wäre das auch eine Option für dich gewesen, dann für die zu arbeiten oder auch für Armin Laschet? Keine Ahnung, oder Janine Wissler, wer oder sonst auch noch so alles im Bundestag rumspringt.
Na, ich glaube, ganz links und ganz rechts schließen wir aus, per se. Als Agentur würden wir sonst aber auch die Belegschaft fragen. Das haben wir auch bei der SPD gemacht, das haben wir auch bei der CDU gemacht. Wir haben vorher gesagt, wer hat Lust drauf zu arbeiten und wer nicht. Und per se würde ich das jetzt nicht komplett ausschließen, aber ich glaube, das läge schon fern, wenn ich jetzt eine andere Partei machen würde.
Ja, finde ich aber einen sehr guten Ansatz, die Mitarbeiter mit einzubeziehen.
Ja, es gibt einen Code of Conduct, denn jeder Mitarbeiter kann sagen, auf dem oder dem Kunden möchte ich einfach nicht arbeiten.
Ja, ja. Und ihr lehnt ja auch Kunden ab, was du auch mal irgendwie auf LinkedIn postest. Ich glaube, du hast mal gesagt, für einen Tabakkunden irgendwie.
Ja, das steht auf unserer Website. Wir haben es bei Gründung sehr deutlich gemacht und dann kriegen wir eine Anfrage und also ich glaube, bevor man eine Agentur anfragt, sollte man sich vielleicht mal ein bisschen auch informieren, wen frage ich da überhaupt an. Und wir haben gesagt, also wir haben es dann anonymisiert beantwortet und gesagt, für Tabakkonzerne arbeiten wir nicht. Und ich bin auch der Meinung, selbst als Kommunikationsexperte, bin ich ein Freund des Tabakwerbeverbots in Deutschland.
Ja. Gibt's noch was? Also ich habe jetzt verstanden, links und rechts irgendwie auf der Parteienebene, das wäre nichts für euch, Tabak.
Rüstungsunternehmen, AfD, Die Linke, also es gibt so ein paar Dinge, die würde ich jetzt nicht machen, würde die Agentur nicht machen.
Ja, ja. Und wenn du so Themen hast, die, ich sag mal, so grenzwertig ist, keine Ahnung, so Mineralölkonzern oder so, da gibt's ja auch.
Würden wir nicht machen.
Würdet ihr auch nicht machen. Okay, das heißt, ihr habt dann einen relativ klaren Blick auf die Themen und auch einen
Wert. Na, wir haben gesagt, Unternehmen, die einen negativen Beitrag zum Gemeinwohl leisten, denen stehen wir skeptisch erstmal per se gegenüber.
Ja.
Wenn jetzt Shell sagt, sie wollen sich komplett neu erfinden und sind jetzt zu 98% erneuerbare Energien in den nächsten 5 Jahren, diesen Transformationsprozess zu begleiten, wäre spannend, aber Shell singulär zu unterstützen, liegt uns eher fern.
Ja, um nochmal bei den Kunden zu bleiben, Gedanke, der mir kam auch, war, ihr habt so ein bisschen auch eine Vorliebe für auf den ersten Blick trockene Kunden und auch Kunden, wo man so sagt, Mensch, die haben auch mit echten Problemen zu kämpfen. Also der SPD ging es ja jetzt auch nicht rasend gut nach den Umfragewerten Anfang 2021. Ich weiß nicht, wann ihr entschieden habt, dass ihr den Job...
Bei 13%.
Das ist jetzt auch nicht so... Das ist ein Home Run irgendwie ganz, ganz einfach. Auch wenn ich mir anschaue, ihr arbeitet für den DFB, da gibt's ja wahrscheinlich auch Organisationen da draußen, die in der Öffentlichkeit ein deutlich positiveres Bild haben als der DFB, was in den letzten Jahren abgeliefert hat. Magst du Problemfälle auch?
Also grundsätzlich mag ich Kunden, wo wir einen Vorher-Nachher-Effekt haben. Also ich glaube, jetzt eine Love-Brand in das 8., 9., 10. Jahr als Love-Brand zu überführen, ist jetzt nicht die große kommunikative Herausforderung. Das können, glaube ich, auch viele. Wir mögen Dinge, wo man klar sagt, es ist ein Change-Prozess und man möchte irgendwie eine Imagewandlung haben. Aber zum DFB kann ich nur sagen, man verwechselt ja gerne DFB und DFL und schmeißt das alles in einen Topf. Oder verwechselt dann gestern auch mit heute. ich nehme den DFB und das Hauptamt des DFB als total leidenschaftlich, professionell und absolut integer wahr. Und egal, ob wir eine Vielfaltkampagne für den DFB machen durften, egal, ob wir jetzt für die A-Nationalmannschaft arbeiten würden, wo es auch einen Prozess gab, dass man die Mannschaft jetzt abgegeben hat oder eine Amateurkampagne, irgendwie unsere Amateure, echte Profis noch bei Jungformat. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht, weil es auch mit Zeilen wie sein Passspiel keine Rolle, seine Pässe schon einfach aus dem Herzen kommt. Also das, was die Menschen auch da draußen auch interessiert, nämlich lass uns im Sport, lass uns diese soziale Kraft des Sports nutzen für uns als Gesellschaft.
Du hattest vorhin gerade den Punkt die Mannschaft angesprochen. Also der DFB hat, ich glaube, irgendwie 2013, 2014 angefangen, die Nationalmannschaft als die Mannschaft offiziell in den Claims zu bezeichnen, so ein bisschen angelehnt an die Italiener oder Spanier, die das halt auch machen in der ähnlichen Form. Das hat über Jahre sehr, sehr viel öffentliche Diskussion hervorgerufen, so ein bisschen so wie wir übertreiben es mit dem Marketing. Ich muss gestehen, ich habe immer gedacht, dass man darüber diskutiert, ist eigentlich so, ob man ja sagt, die Mannschaft oder die Nationalmannschaft, eigentlich ist ja egal, so ein Stück.
Ja, eigentlich sagst du Deutschland, weil wenn du dich mit einem Kumpel verabredest, weil du morgen Abend ein Spiel gucken möchtest, dann sagst du wahrscheinlich, wo guckst du morgen Abend Deutschland?
Ja.
Vielleicht sollten wir das wieder mehr sagen.
Ja, aber auch da ist halt so die Frage, Deutschland, ist das, ja, wie positiv ist das besetzt, wie negativ ist das besetzt, auch das, da gibt es ja gesellschaftliche Diskussionen.
Ich glaube, wir sollten es positiv besetzen und 2006 war ein herausragendes Beispiel dafür.
Ja. Positiv besetzen und nicht negativ besetzen lassen von anderen.
Ja, nicht hijacken lassen.
Ja. Dieses, was glaubst du, war da, gab es da einen handwerklichen Fehler einfach bei den Entscheidungen, die damals gefallen sind, die Mannschaft zu nehmen? Oder was ist da, ich sag mal, was ist schiefgelaufen, dass das Ding so eine große Diskussion dann nach sich gezogen hat und insgesamt so negativ gesehen wurde?
Ich glaube, dass man rückblickend schon sagen kann, dass es wie ein Aufkleber wirkte, der einfach draufgedrückt wurde. Eigentlich ja nur eine Verkürzung von die Nationalmannschaft. Und dass es dadurch man ein bisschen damit gefremdet hat. Aber wir sollten uns auch ehrlich genug eingestehen, dass es fast eine Alibi-Diskussion ist, die sich immer am sportlichen Erfolg auch festmacht. Also wenn wir jetzt zweimal, dreimal Weltmeister geworden, hätten wir diese Diskussion nicht. Also in sportlich, ja, durchwachsenen Momenten sucht man natürlich auch nach Angriffsflächen und die gab es tatsächlich so.
Ja. Kann man sagen, dass auch für eure Arbeit, also erstens, dass es einfacher wird und vielleicht eure Arbeit auch positiver gesehen wird, wenn eure Kunden, sei es irgendwie Kunden aus dem Sport oder auch aus der Politik, wenn die erfolgreich sind, auch unabhängig von eurer Arbeit, die ihr macht. Ja, also wenn Mario Götze da 2014 das Tor gemacht hat, hatte jetzt nicht so richtig viel mit der Kommunikation drumherum zu tun. Da, aber es hat ja einen riesen Impact auf die Wahrnehmung des Ganzen. Wie betrachtest du das? Würdest du auch sagen, Mensch, wenn das, also ja, wenn wir jetzt keine gute Mannschaft da nach Katar zur WM schicken und relativ wahrscheinlich ist, wir scheiden in der Vorrunde aus, wie das 2000 bei der EM passiert ist. Würdest du dann sagen, oh, das ist irgendwie so da, ja, ist schwierig? Oder würdest du sagen, es ist egal? Irgendwie, das Kernprodukt sozusagen ist für mich nicht so entscheidend, sondern ich mache das drumherum, ich mache da das Beste draus und im Zweifel kriege ich auch eine Mannschaft positiv ins positive Licht gerückt, auch wenn sie in der Vorrunde ausscheidet?
Na, ich glaube, dass der fruchtbare Boden für Kommunikation ist immer besser, wenn man natürlich sportlichen Erfolg hat. So, deswegen bedingen die Themen sich schon ein bisschen einander. Also mehr oder weniger der einzige Fußballverein, der dann anders funktioniert in Deutschland, ist, glaube ich, St. Pauli, die ja auch das wiederum als Marketingmasche gemacht haben mit Non-Established. Es ist schön zu sehen, wenn auf und neben dem Platz praktisch einen Chorgeist wiedergeben. Und es geht auch nicht, irgendwas zu verkaufen, sondern es geht einfach darum, auch den Jungs, die für Deutschland spielen dürfen, irgendwie eine Bühne zu geben, dass sie sich wohlfühlen.
Ja.
Also von daher darf man auch Kommunikation an der Stelle nicht überbewerten, glaube ich.
Gehst du denn mit den Jungs sozusagen auch ins Gespräch? Also, keine Ahnung, klingelst du mal bei Manuel Neuer durch und fragst ihn, wie er sich so fühlt mit der Kommunikation um die Nationalmannschaft drumherum?
Das Mandat der Nationalmannschaft haben wir jetzt erst seit Mai. Von daher wird sich das sicherlich in Zukunft ergeben. Ja, ich kenne die Jungs, die, oder viele davon, auch durch Ideen mit Leon Goretzka und Jo Kimmich, als wir WK Corona gemacht haben in der Pandemie, andere Dinge, wo man sich aus der Vergangenheit kennt. Und ich habe da eigentlich einen ganz guten Draht zu den Jungs. Aber es gibt natürlich auch das Teammanagement des DFB, den Oliver Bierhoff, den Thomas Verhechti und Co. oder Max Arten, die natürlich auch mit uns gemeinsam genau diese Themen erarbeiten und dann auch mit der Mannschaft gemeinsam abstimmen. Es gibt auch Impulse aus der Mannschaft, was man oftmals irgendwie unterschätzt oder was medial dann immer so als Fragezeichen formuliert wird. Also ich kann nur sagen, wenn ich mit beispielsweise mit Leon 2-3 Stunden zusammensitze, dann ist das keine Einbahnstraße, sondern dann diskutieren wir über Themen und dann kommen extrem viele Impulse auch von ihm.
Und wenn du so eng mit den Jungs zusammenarbeitest, gibt es dann so eine Art...
Ja, nicht mit allen, ne? Also
mit einigen Vertretern, also auch mit dem Oliver Bierhoff zum Beispiel. Gibt es dann so eine Art, ich sag mal, Konkurrenzausschlussklausel, sprich irgendwie für die Schweizer Nationalmannschaft würdet ihr nicht arbeiten?
Es gibt jetzt keine Branchenexklusivität oder ich glaube auch, dass der Konkurrenzdruck zwischen Schweiz und Deutschland dann vielleicht nicht so gegeben ist, ohne den Schweizern zu nahe zu treten. Das gibt es bei Fußballvereinen sicherlich punktuell. Also für Dortmund und Schalke zu arbeiten, ist vielleicht dann schwierig. In der Kommunikation, in IT oder so, ist es vielleicht einfacher dann. Es fällt mir auch schwer, jetzt für mehrere Fußballer zu arbeiten, wenn du da einen Aktiven hast oder ein, zwei, weil es dann doch irgendwie auch Handarbeit ist. Aber
ja. Aber sowas wie Nationalmannschaft und einen Club beispielsweise.
Das ist kein Problem.
Das ist kein Problem. Das ist total super.
Vielleicht sind noch Bayern und die Nationalmannschaft, die dann vielleicht auch ein bisschen immer um Deutungshoheit sicherlich medial kämpfen, aber also ein Verein wie Schalke oder so hätte HSV hätte null Problem damit.
Ja, also man kann schon auch dann so für gleiche Kunden für Kunden im gleichen Segment auch arbeiten, solange es kein ganz, ganz harter direkter Wettbewerb ist.
Und es ist ja auch ein sportlicher Wettbewerb oftmals dann, ne?
Ja.
Also man darf die Kommunikation dann nicht überbewerten, glaube ich.
Ja. Und wenn wir uns die Themen angucken, wie viel ist eigentlich agieren von dem, was ihr macht, und wie viel ist reagieren? Also jetzt beim Fußball ist vielleicht auch Reaktion auf gute oder schlechte Resultate. Beim Bundestagswahlkampf, ja, das waren dann die Umfragewerte vielleicht, auf die man reagieren oder agieren konnte, oder irgendwie Patzer der anderen, ja, Annalena Baerbock schreibt ein Buch oder.
Haben wir nicht thematisiert.
Habt ihr nicht thematisiert. Das heißt, ihr habt eher so den Ansatz zu agieren und euer Ding durchzuziehen oder reagiert ihr auch? Oder kann man es nicht sagen?
Beides. Also wir sind unfassbar große Freunde von Realtime-Advertising. Also etwas passiert und wir reagieren innerhalb von, das ist so ein bisschen wieder diese Six-Mentalität innerhalb kürzester Zeit drauf. Das passiert bei Kunden wie Hartmann, Massivholz-Möbelwerke in Münsterland, die ein richtig toller, nachhaltiger Kunde sind, die genau sowas jetzt auch machen. Das ging bei Olaf Scholz genauso. Als wir das TV-Triell hatten und dann im Willy Brandt-Haus mit dem Team zusammensaßen und dann aus dem Triell Dinge direkt entwickelt haben. Und das war beim DOSB, bei Olympischen Spielen oder Paralympischen Spielen schon so, dass wir dann, also damals noch in der Agenturkonstellation, in der Sekunde, wo es eine olympische Medaille gab, dass wir nicht geschrieben haben, Hurra Gold, weil das machen alle, sondern dass wir diese Andy Warhols 15 Minutes für Image-Kommunikation genutzt haben. Und so sind dann Zeilen rausgekommen wie wir haben Büchen, wen habt ihr oder die Welt ist eine Scheibe oder in der Unruhe liegt die Kraft oder also dass wir mit den Namen gespielt haben, dass wir Bundesrodelrepublik Deutschland oder also Rodler und Kanu ist immer tricky, weil die gewinnen unfassbar viel und da kann man eigentlich nicht genug für texten.
Ja, man kann auch zu erfolgreich sein, ja, für die
nicht wir, aber die Sportler. Also die setzen einen dann schon unter Druck.
Ja. Du hast gerade gesagt, da habt ihr im Willy Brandt-Haus zusammengesessen. Mit wem habt ihr da dann gesprochen? Habt ihr euch dann mit irgendwie, keine Ahnung, Kevin Kühnert abgesprochen oder Generalsekretär oder
zum damaligen Zeitpunkt war es bei den TV-Triellen waren Lars und ich zugegen in der Regel. Aber im Willy Brandt-Haus saß ein größeres Team aus dem Marketing-Team des Willy Brandt-Haus mit der Jessica Wischmeier als Bundesgeschäftsführerin und Co. Und dann von uns Theresa Gramko, Tobi Wagner, Olli Behrens, so, die das dann halt auch erarbeitet haben. Ja. So. Und eigentlich, also wir hatten beim Wahlkampf eine F1-Gruppe, also Formel-1-Gruppe. So waren wir innerhalb von einer Stunde in der Lage, eine Idee zu entwickeln und freizubekommen und tatsächlich raussenden zu können.
Ja, der Lars, den du gerade angesprochen hast, Lars Klingbeil, jetzt Parteivorsitzender, damals Generalsekretär, noch in der Partei. Eine Diskussion, die es ja gab zu dem Zeitpunkt, und da würde mich interessieren, inwieweit ihr da involviert war, dass die beiden Parteivorsitzenden und ich glaube sogar insbesondere Saskia Esken während des Wahlkampfes nicht in der allerersten Reihe kommunikativ unterwegs waren. Und da gab es ja durchaus Journalisten, die gesagt haben, das passiert, weil die Frau Esken kommt nicht ganz so gut an irgendwie in den Medien. Ist das was, was ihr auch mitdiskutiert habt damals im Willy-Brandt-Haus? Oder gab es diese Diskussion
noch? Saskia stand ja schon in der ersten Reihe, nämlich in ihrem Wahlkreis. Auf nationaler Ebene konnte man sie nicht wählen. Und da gab es ganz klar eine Persönlichkeitsentscheidung für Olaf. Und ansonsten gab es, glaube ich, in diesem Wahlkampf, und das war das Besondere, es gab einen Matchplan. Und dem hat sich jeder taktisch unfassbar toll untergeordnet.
Ja.
Also jeder war sich seiner Rolle zu jedem Zeitpunkt sehr, sehr bewusst. Und das ist die Qualität der SPD in dem Wahlkampf gewesen. Und die Geschlossenheit der Partei.
Ja. Also meine persönliche Erfahrung mit Politikern und Politikerinnen ist, dass sie oft im persönlichen Gespräch deutlich anders rüberkommen, oft sogar auch besser, als sie dann in den Medien letztendlich unterwegs sind, weil sie da, keine Ahnung, können nur kurz antworten, können sich nicht wirken nicht entspannt, was auch immer.
Ja, aber in einer Zeit, wo ein Halbsatz jetzt auch von Frau Baerbock gerade diese Woche wieder durch Desinformation, durch Fake News, nicht nur von Hatern durch den Kakao gezogen wird, sondern dass auch Leitmedien Deutschlands diesen Halbsatz aufgreifen und Unterstellungen betreiben, das ist schon die Absurdität, in der wir leben. Dem resultiert dann tatsächlich auch ein derartiges Verhalten.
Aber wie geht man damit letztendlich um? Also worauf ich hinaus wollte ist, ich habe im persönlichen Gespräch durchaus Menschen erlebt, die entspannt sind, mit denen man inhaltlich gut diskutieren konnte, die auch offen waren für andere Positionen und ehrlicherweise, egal aus welcher Partei ich da jetzt bisher Leute getroffen habe, ich würde keinem unterstellen, dass der da irgendwie mit einem negativen Approach sozusagen unterwegs ist und versucht irgendwie schlechte Politik zu machen oder nicht viel arbeitet oder was da alles da draußen für große für Vorurteile halt gibt. Aber häufig kommen die Themen ja in den Medien einfach nicht gut rüber. Coacht ihr die Leute dann oder?
Nee, wir machen jetzt kein klassisches Medientraining oder sagen jemandem, wie er sich anzuziehen hat oder so. Das machen vielleicht andere Berater, aber ich nicht, sondern wir machen dann die Kommunikation und die werbliche Kommunikation und das in Übereinstimmung dann tatsächlich auch mit Kundenbriefings, mit einer klaren Zielsetzung. Aber das war zum Beispiel auch das Tolle bei Olaf Scholz. Also er war sich halt jederzeit an jedem Ort seiner Rolle bewusst.
Ja, und jetzt gibt's auch Leute, die sagen, Mensch, Olaf Scholz, Armin Laschet, die beiden hat gar nicht so viel unterschieden.
Doch, dramatisch viel. Und zwar, es gibt einen wunderbaren Film von Herrn Lambi, meine ich, der heißt Drei wollen ins Amt. Und wenn man sich die ersten 90 Sekunden der drei Kandidierenden anschaut, weiß man, warum Olaf Scholz die Wahl gewonnen hat. Und Annalena Baerbock ist in Hannover, ist da sehr basisch unterwegs, sagt noch hier eine Bäckerei, so hier stand damals eine Mauer und wie geht's denn jetzt und wie geht's dem oder so, sehr geerdet, sehr freundlich, aber zu basisch. Armin Laschet wiederum ging in der Pandemie zu seinem Stammgriechen, zieht beim Griechen die Maske auf, trinkt dann ein Uso, geht dann in den Kiosk daneben, macht eine Sportwette und sagt, er tippt wieder unentschieden. Immer unentschieden. Also vier Fauxpas in 90 Sekunden. Olaf Scholz wiederum hat die Redaktion im Willy-Brandt-Haus empfangen, hat staatsmännisch Rede und Antwort gestanden. Und das war für mich so sinnbildlich der Wahlkampf.
Okay, das heißt, du würdest auch tatsächlich sagen, Olaf Scholz hat die Wahl auch aus eigener Stärke heraus gewonnen und nicht, wie ja auch der eine oder andere sagt, weil es gar nicht so richtig gute Gegner gab?
Wir hatten ein Narrativ, das haben wir sehr, sehr spät geschrieben, weil wir wissen wollten, wer der Wettbewerb war oder sein wird. Und er hatte ein Narrativ, wo jeder Fehler des Gegners auf sein Narrativ, auf sein Konto einzahlt. Könnte man auch einfach schlau nennen.
Ja. Und wenn du dir seine Gegner oder die Gegnerin anschaust, gibt's da, also wenn morgen Armin Laschet anruft und sagt, Mensch, Raphael, ist ja nicht so gut gelaufen letztes Jahr für mich. Was habe ich
eigentlich?
Was habe ich eigentlich falsch gemacht? Was muss ich beim nächsten Mal besser machen? Gibt's da so drei Punkte, wo du sagst, ist dann Punkt eins, lass lieber den Söder ran? Oder gibt's was, wo du sagen
würdest? Söder hätten wir höher geschlagen.
Das finde ich spannend, musst du gleich nochmal erläutern, warum du das glaubst. Aber gibt es so drei Punkte, wo du sagst, lieber Herr Laschet, das haben Sie falsch gemacht. Wenn Sie das anders gemacht hätten, wären Sie ein härterer Wettbewerber für uns gewesen.
In der Pandemie lernen, wie man eine Maske aufzieht, nicht am helllichten Tag Uso trinken, keine Sportwetten abschießen und unentschieden tippen.
Das heißt, im Prinzip das dieses eine Ding.
Nein, also ich glaube, er war einfach nicht perfekt vorbereitet. Und Hendrik Wüst hat jetzt gezeigt, wie man es besser macht. Hat alte Merkelianer auch wieder ins Boot geholt, ins Beraterteam. Das wirkte sehr viel professioneller und durchdachter. Ich glaube, die CDU war lange Zeit in einem Niveau, die war noch bei 38% Anfang des Jahres im Wahljahr. Lange auf dem Plateau, dass möglicherweise die Grünen nur gefährlich sein könnten. Und dann war klar, die schaffen sich selbst ein bisschen oder aus dem Weg. Und man war sich vielleicht zu selbstsicher. Man war auch durch die Umbauphasen, durch den Parteivorsitzendenwechsel innerhalb der CDU sicherlich auch in einer unruhigen Situation. Die Kampagne war einfach schlecht. Und in der Summe waren es dann 1,6% weniger als Olaf.
Ja, und bei den Grünen würdest du da sagen, Annalena Baerbock war auch nicht top vorbereitet. Und das war vielleicht auch, weil es ja die erste Kanzlerkandidatur der Grünen war, die haben einfach Lehrgeld bezahlt oder?
Es waren zu viele handwerkliche Fehler in den ersten Monaten, die medial auch insbesondere von Axel Springer unfassbar abgestraft wurden. Und das konnte man nicht mehr gerade ziehen. Gleichzeitig war die Kampagne auch, würde ich jetzt mal sagen, nicht so top.
Ja, ja. Und
auch nicht überraschend.
Das heißt, es fehlte Kreativität?
Ja, es war eher ein Establishment. Bereit, weil ihr seid, war ein ganz guter Satz, aber dieser Satz wurde gar nicht mehr richtig aufgeladen. Man war sich uneins, wen zeigt man auf den Plakaten? Dann hat man oftmals Baerbock und Habeck gezeigt. Also man merkte diese innerparteiliche Unruhe den Plakaten an.
Ja, das heißt, es wäre auch egal gewesen, ob's Annalena Baerbock oder Robert Habeck gewesen wäre letztendlich, also weil ja auch
zum damaligen Zeitpunkt hätte jeder gegen Olaf Scholz verloren.
Ja, und jetzt erläutere nochmal, warum hätte Markus Söder verloren und noch höher verloren?
Weil er angreifbarer ist, weil er sich extrem oft widersprochen hat, so ein bisschen so frei nach Adenauer, was interessiert mich das Geschwätz von gestern, aber im digitalen Zeitalter lässt sich das dann gut doch irgendwie wieder hervorheben und einzelne Aussagen auch in der Flüchtlingskrise oder so sind für mich indiskutabel.
Ja, und wenn du...
Und auch der Umgang mit Armin Laschet ist indiskutabel. Ja. Das war friendly fire.
Ja, was glaubst du, jetzt haben wir, ist ja viel so irgendwie auch, wie stellen wir Themen dar? Gäbe es, wenn morgen wieder eine Wahl, steht wieder eine Wahl an, würdest du dir zutrauen, in der Partei vielleicht auch ein Briefing zu geben und zu sagen, das und das und das brauche ich von euch, damit es richtig gut wird und zum Beispiel auf Inhalte bezogen und dann bringe ich euch wo auch immer hin, irgendwie in die Staatskanzlei, ins Kanzleramt oder ins Rathaus.
Ja, man darf sich nicht überschätzen. Also die Partei macht schon die demokratischen Inhalte und das Programm und wir verdichten es dann mit der strategischen Abteilung des Kunden. So, aber ich glaube, wir wissen sehr gut, wo das Tor steht, ja.
Ja. Ah, Stichwort Fußball. Und wenn du jetzt guckst, Parteien und die Personen, die da vorstehen, was ist, wie wichtig ist die Partei als Marke oder die Personenmarke? Hätte auch ein anderer Kanzlerkandidat auf der Marke SPD sozusagen ins Amt surfen, in Anführungsstrichen, können? Oder wäre auch Olaf Scholz mit CDU-Parteibuch da gelandet?
Wir hatten eine besondere Situation, weil Angela Merkel nicht mehr angetreten ist. Gegen Angela Merkel hätte ich auch keinen Wahlkampf gemacht übrigens.
Weil du vorher schon mal für sie gearbeitet hast, oder?
Ja, und auch weil ich einen unfassbar hohen Respekt vor ihr habe, nach wie vor. Und es gab ein Vakuum, nachdem klar war, dass Angela Merkel aufhört, und dieses Vakuum will sich wie jedes füllen. So, und da war Olaf Scholz der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Politik. Und wenn man ehrlich ist, Angela Merkel wollte ja eigentlich in die SPD, das ist ja ihre Biografie, sie wollte in die SPD eintreten, da war das aber irgendwie mordsfein zu herausfordernd irgendwie und dann ist sie in die CDU gegangen. Und wenn man ihre Politik sich anschaut, dann ist sie doch sehr sozialdemokratisch die letzten 16 Jahre gewesen. Nicht immer so, wie die SPD es sich wünscht, wie sie als Juniorpartner in einer GroKo es auch durchsetzen konnte, aber es sind viele Inhalte, auch das Thema der Flüchtlingskrise, Das war nicht Herr Merz, den ich da sprechen hörte.
Ja, das sind ja Themen, die innerhalb der CDU durchaus kritisch diskutiert werden. Das heißt, im Prinzip beides ist wichtig, sowohl die Person als auch die Partei.
Es gibt mehr und mehr Personenwahlkämpfe, aber die Partei und das Programm muss sie tragen.
Ja, und wenn das der Fall ist, auch für die nächsten Jahre, dann müsste es doch jetzt eigentlich eine Herzensangelegenheit sein, im Willy Brandt-Haus sozusagen eine, wie hast du es vorhin genannt, Love-Brand zu schmieden. Also die SPD soll das Apple der deutschen Politik werden. Und also müsste man das wirklich so machen? Und wenn ja, könntest du dir vorstellen, wie das funktioniert?
Das stand sogar vor einem halben Jahr mal auf einem Chart ähnlich und ist eine Dekadenaufgabe. Und die mit Programm, Personen, Tag für Tag gelebt werden muss. Und Geschlossenheit ist da elementar.
Ja, aber wenn du dir anguckst, Geschlossenheit, jetzt Landtagswahlkämpfe gab es ja seit der Bundestagswahl auch schon den einen oder anderen und die sind bis auf im Saarland ist es gut gelaufen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein war so nicht so gut für die SPD. Das heißt, da ist ja permanent Arbeit zu tun und du hast im Prinzip auch einen zersplitterten Markt, nenne ich es mal.
Na, es ist ein föderalistisches System. Und also wir haben bisher noch keine Landtagswahl oder Kommunalwahl betreut. Vielleicht ändert sich das demnächst mal. Aber bislang haben wir davon Abstand genommen. Und die Learnings aus Schleswig-Holstein und aus NRW sind sicherlich ein Grund, darüber nachzudenken. Ich verstehe zum Beispiel nicht, also never change a winning system. Aus der Kommunikationssicht, aus der markenstrategischen Sicht, aus der Sicht eines Bürgers schon schwierig, auf einmal 3-6 Monate nach der Bundestagswahl ein komplett anderes Design vorzufinden und es ist doch noch die gleiche Partei. Also bei Parteien geht es doch um Vertrauen, um Sicherheit. Und das vermittle ich nicht, wenn ich mein Logo immer ändere, wenn ich die Typografie immer ändere, wenn ich die Visualisierung wieder ändere. Das heißt, Harmonisierung tut allen Parteien gut. Und da sind zum Beispiel die Grünen manchmal einen Schritt weiter.
Ja, das ist ja, im Prinzip ist das ja kommunikatives Handwerk, was man da...
Ja, Mercedes sieht weltweit gleich aus.
Vielleicht jetzt sind wir fast eine Stunde am Sprechen. Wenn wir jetzt zum Schluss kommen wollen, gibt's ein Thema, eine Frage, die mich noch sehr brennend interessiert. Und das ist halt, was hast du in den letzten, 18 Monaten, die du so auf dem mit Bundestagswahlkampf und den Themen, die jetzt so anstehen, unterwegs bist im Politikbereich? Oder nehmen wir einfach 2019 noch mit dazu. Egal. Was hast du gelernt in den letzten 4-5 Jahren über politische Kommunikation einerseits? Und über den Politikbetrieb insbesondere in Berlin andererseits.
Ich habe zunächst mal unfassbar viel Respekt gelernt vor den Politikern, also wie viel die arbeiten, welche Intensität das hat. Das ist eher eine 80 oder 120 Stunden Woche als eine 40 Stunden Woche. Von daher ist der Respekt nochmal gewachsen. Der Respekt ist auch nochmal gewachsen, demokratische Ziele in Koalitionsgesprächen und auch in Verhandlungen mit Koalitionspartnern umzusetzen. Also welch dickes Brett man bauen muss und wo, wie ist es in Dealen? Ne? Das eine bekommst du, das andere gibst du dafür. Das muss man, glaube ich, auch den Bürgern nochmal noch besser, einfacher erklären, warum man auch möglicherweise so abstimmt, obwohl es dem eigenen Ideal widerspricht. Und ich habe auch gelernt, dass irgendwie das... wenn man gegenseitig sich vertraut, wenn man sich Freiheit gibt, wenn jeder seinen qua Matchplan auf seiner Position spielt, dass unfassbar viel zu erreichen ist.
Ja, ich habe ja die Katja Suling von der FDP mal hier gehabt, die ist ja quasi nicht mehr angetreten zur Bundestagswahl. Und im Grunde kann man sagen, vielleicht zusammengefasst, das ist auch so ein Haifischbecken, wo es auch nicht richtig viel Spaß macht, hart zu arbeiten. Hast du sowas auch gesehen? Also, dass da auch mit harten Bandagen...
Ja, aber das wird auch an anderen Punkten in der Wirtschaft. So, von daher war das jetzt, würde ich jetzt sagen, ist nicht diese Ausnahme, dass es nur auf die Politik betrifft. Sicherlich wird da auch teilweise unsauber gespielt, sicherlich wird da auch nicht öffentlich gespielt, aber das ist der Job. So, und ich glaube, wenn man doch für sein Land, für Ideale einstehen kann und diese im Bundestag dann auch vortragen darf und repräsentieren kann und dafür kämpfen kann, da macht man nicht nur was für sich und seine eigene Entwicklung, sondern auch im Idealfall fürs Land, wenn es demokratische Inhalte sind. Und ich glaube, das ist schon auch besonders.
Ja, das war eigentlich gutes Schlusswort und bringt so ein bisschen uns zurück zu dem, was du zum Start über eure Agentur gesagt hast, dass ihr gesellschaftlich auch ein bisschen was zurückgeben wollt.
Positiven Beitrag zum Gemeinwohl.
Ja, positiv. Du bist ja Werbetexter, nicht ich. Gut zusammengefasst. Ich finde es auch gut. Und unabhängig von der, ich sag mal, politischen Farbe ist ja das demokratische System. Wir hatten jetzt mal einen, ich glaube, Helmut Schmidt war es, der gesagt hat, irgendwie ist nicht so super, aber das Beste.
Unter allen Schlechten das Beste,
ja. Genau, so ungefähr. Raphael, herzlichen Dank. Schön, dass ich hier sein
durfte. Danke dir, danke euch.
Tschüss. Ciao. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise diesen Podcast hosten darf. Für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Macht was Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Macht was Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gern auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.